Ich habe eine Überschrift gelesen.
Eine Überschrift.
Kinder immer schlechter im Radfahren.
Ich meine, wir leben in einer komischen Welt. Jetzt müssen ja die Kinder teilweise schon Helme auf den Spielplatz tragen. So.
Ja. Wie hast du denn Fahrradfahren gelernt damals?
Ich habe mich immer auf die Fresse gepackt.
Und dann irgendwann konntest du es?
Ja, irgendwann konnte ich es. Damit sind wir bei unserem Lieblingsthema.
Tour de France.
Tour de France.
Ja.
Das Bergzeitfahren in den Pyrenäen hat einen Schnitt von 7,9% Steigung. Das Krasseste an der Etappe ist, die hat am Ende 16%.
Ja, das ist schon wieder so ein bisschen ungeil.
Ja, das ist nicht ungeil, das ist ein Horrortrip.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 69 von Bikers Paradise Podcast.
Du siehst blass aus.
Ich sehe blass aus. Ist mein Sommertang
ja,
weg.
Ja, deine Sommerspritzigkeit irgendwie.
Ja, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hänge ich auch so ein bisschen zwischen den Welten. Ne? Die eine Hälfte von Martin möchte gerne Sommer, Sonne, Abenteuer. Und die andere Hälfte von Martin möchte einfach nur seine Scheißruhe haben, auf der Couch liegen, Schokolade fressen und irgendeinen Film gucken.
Ist krass, ne? Sobald es dunkel wird, irgendwie, was das mit dem Körper macht, ne?
Absolut irre, ja. Also genau, das Tageslicht ist das eine. Dann waren die letzten 4, 5, 6, 7 Tage einfach grau hier in Berlin, so komplett Hochnebel. Also ich habe kein einziges Mal blauen Himmel oder Sonne gesehen. Und das Fahrradfahren, Halleluja, das ist schon echt mächtig kalt geworden. Ich hatte jetzt die ersten Male schon kalte Füße.
Naja, ich
kalte Hände auch. Jetzt habe ich schon meine dicken Winterhandschuhe rausgeholt zum Fahrradfahren. Also ja, besser wird's jetzt dieses Jahr auch nicht mehr.
Ich habe gesehen, du hast bei Komoot letztes Wochenende so eine 120 Kilometer Etappe gemacht. Irgendwie.
Ja, das war auch dolle kalt. Witzigerweise, mein rechter Fuß wird immer kälter als mein linker Fuß, weil mein rechter Fuß ist ein bisschen
dicker.
Ja. Und da ist dann der Schuh anscheinend immer ein kleines bisschen enger, dadurch die Durchblutung wahrscheinlich nicht ganz so gut. Und das ist der Fuß, der immer als erstes zum Eisblock wird.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du bist ja sicherlich Rennrad gefahren.
Ja, ja.
Und dann auf der Straße in diesem Wind mit dieser Kälte 120 Kilometer. Warst du wenigstens in einer Gruppe unterwegs oder machst du sowas auch noch alleine?
Zu zweit waren wir
da. Zu zweit.
Ja, einen Tag vorher waren wir zu dritt und dann zu zweit. Ja, also ich muss sagen, diese Übergangszeit, wo der Körper, also wirklich vor 3 Wochen bin ich noch kurz gefahren, weil da noch 15, 16 Grad draußen war und Sonnenschein. Jetzt komplett in Wintermontur. Ich hatte jetzt sogar schon meine Winterjacke zum Rennradfahren an. Die Winterschuhe an, trotzdem kalte Füße bekommen. Irre. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Übergang jetzt so knallhart war. Ne? So in ganz kurzer Zeitraum war es auf einmal Wintertemperaturen. Und mein Körper kommt damit gar nicht zurecht. Am Ende des Winters denke ich so, 2 Grad plus, ist doch voll warm, easy peasy, da kann ich auch 4 Stunden draußen Fahrrad fahren. Aber jetzt ist es gerade so, ich bin die erste Stunde immer noch kühl gewesen. Es zieht so irgendwo durch und denkst dir so, oh Gott, ist das frisch an den Armen und am Körper. Und dann irgendwann werden die Füße kalt und dann die Finger auch und naja.
Ich meine, ich bewundere im Winter wirklich die Profis, die sich ja in der Jahreszeit ihre ganze Grundlagenausdauer holen. Und viele von denen, die fahren sicherlich mal in ein Trainingslager, aber die sind ja den größten Teil der Winterjahreszeit dann da, wo sie wohnen.
Was dann natürlich auch irgendwo Südeuropa meistens ist.
Frag mal Roger Kluge.
Ja gut, Roger Kluge ist die Ausnahme hier mit Ludwigsfelde, ne? Aber viele sind ja extra umgezogen deshalb, ne? Ja, um bessere Trainingsbedingungen zu haben.
Aber ich meine, aber
ich glaube, Roger ist das egal.
Roger fährt einfach gnadenlos den ganzen Winter durch.
Ja.
Und Grundlage bist ja nicht so schnell, das heißt, dein Körper kriegt ja gar nicht so, ne, die große Betriebstemperatur, die man sich dann wünschen würde, sondern einfach nur alles Low Level. Boah, ich würde.
Ja, ja, das ist ja auch so ein schöner Spruch, ne? Wenn dir kalt wird, musst du einfach ein bisschen schneller fahren. Ja, wenn du jetzt GA1 machst, dann hilft das auch nicht so viel weiter. Ja, also, letztens 2 Kumpels oder 3 sind gefahren. Die mussten dann abbrechen, wollten auch 100 Kilometer machen, nach 60 Kilometern so, oh, lass mal jetzt hier nach Hause fahren und haben gezittert und so.
Ah, das ist aber gut. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich dachte mal, ich sei der Einzige, der irgendwie so eine Mimose geworden ist. Ich werde immer mehr zum schönen Wetterfahrer.
Ich habe das Gefühl, ich auch. Wirklich, weil mir hat das in den letzten Jahren nicht so viel ausgemacht wie jetzt. Jetzt denke ich immer so, oh, das Fahrrad wird dreckig, ich muss jetzt einmal alles putzen und das Anziehen dauert ja auch einfach eine halbe Stunde. Naja, halbe Stunde ist vielleicht ein bisschen viel, aber 15 Minuten im Sommer, ein paar Socken, bam, eine Hose, zack, ein Trikot, Helm auf, los. Ja, und im Winter musst du dann die dicken Socken anziehen, die lange Hose, dann den langen Baselayer, vielleicht dann noch ein Trikot drüber und dann Langarm, dann noch die Winterjacke drüber, dann musst du dir irgendwie einen Hut aufsetzen, also hier eine Fahrradmütze oder so eine Oma, dann noch so einen kleinen Schal um, dann noch die Überschuhe über die Winterschuhe oder, ach, es für ist alle, so für, viel zu tun.
Für alle, die das nicht sehen können gerade, Martin Gerz sitzt mir gegenüber in einem mega dicken Vlies, so ein bisschen zieht so die Schultern hoch, hatte bis eben so seine Hände in den Taschen vergraben. Ja. Also du hast so richtig gesehen, wie er so, als wenn er in einer Kältekammer sitzen würde.
Man muss dazu sagen, hier ist anscheinend die Heizung noch nicht an im Studio, ja. Und du sitzt hier in einem fetten Wollpullover und hast sogar noch einen Schal um.
Ich brauchte Wohlfühlgefühl. So, ich frag dich jetzt mal zum Thema Winter, frage ich dich jetzt mal ein paar Sachen ab.
Ja, klar, mach.
Was sind so die wichtigsten Ausrüstungskleidungsgegenstände für dich im Winter?
Also auf jeden Fall dicke, fette Handschuhe. Also ja, so Fäustlinge oder diese Hummerklaue, die, ne, Hummerklaue, wo du zwei Finger zusammen hast oder ein Finger und drei Finger zusammen. Das ist ein Gamechanger. Da kannst du wirklich bei paar Minusgraden ordentlich unterwegs sein, stundenlang, und die werden die Finger nicht kalt. Und dann gibt es natürlich noch die Option, wenn es dann wirklich doch noch kälter sein sollte, ein paar Unterhandschuhe drunter ziehen. Das
unter den Hummer noch.
Ja, ja,
das gibt's zweiten auch. Hummer.
Ja, ja. Ich habe von Santini so ein paar Unterhandschuhe. Die haben so, ja, so ganz viele Flocken so dran. Also die kannst du so nicht anziehen, das sieht komplett bescheuert aus. Aber ich hatte die einmal an und da war das so warm, die musste dann irgendwann ausziehen.
Ich muss ja sagen, immer wenn es kalt wird, hole ich mir, wie heißen das? Die sind von der Firma Buff. Diese
Schals, diese Schläuche.
Rundschlauch, Halsschlauch,
so.
Schal.
Ja, da habe ich auch ein paar von, aber ich benutze die relativ selten, muss ich sagen. Ich brauche das irgendwie nicht
doch,
so richtig.
Ich brauche immer was Warmes am Hals.
Aber ich habe halt einen langen Bart und lange Haare.
Stimmt, ja, dein Hals besteht aus Haaren. Genau, jetzt wo du sagst, du würdest ja nicht mal das Ding um deinen Bart rumkriegen. Dann wäre da so eine riesige Beule irgendwie von diesem Buff. Auf jeden Fall. Habe ich auch schon mal erzählt. Ich hatte immer das Problem, dass wenn ich diese Schlauchtücher anziehe und mir die bis über die Nase ziehe, was ich sehr gerne mache, dass dann meine Brille beschlägt. Mhm. Und soll ich dir was sagen?
Sag es mir.
Am Wochenende.
Ja.
Hatte ich das Ding zum ersten Mal an über die Nase und denke so, naja, mal gucken, wann deine Brille beschlägt. Nix passiert.
Woran lag es?
Neue Brille.
Ach so. Und bessere Gläser, anti-fockbeschichtete Gläser.
Nein, ich weiß es nicht. Die haben wir von Alpina bekommen, auf der Messe.
Ah ja.
Und ich habe jetzt für alle, die irgendwie Bock haben und das gleiche Problem haben, habe ich nochmal rausgesucht, was das für eine ist. Und das ist eine Sonic. So, Alpina Sonic. Keine Ahnung, warum die nicht beschlägt. Die ist irgendwie total geil. Und ich habe wirklich viele Brillen in meinem Leben ausprobiert. Und was noch geil ist, die ist selbsttönend, die ist aber von Anfang an sehr hell. Das heißt, ich hatte oft auch im Winter das Problem, dass meine selbsttönenden Brillen mir zu dunkel waren. Mhm. Kennst du das?
Ja, ja.
Das Phänomen? Und die ist irgendwie, die ist cool. Mhm. So, und jetzt kommt das Nächste.
Oh, ja.
Meine Familie, ein Teil meiner Familie war gerade in Dubai. Was bringen die mir mit?
Dubai-Schokolade.
Nee, habe ich gestern. Ja, Dubai-Schokolade, was habe ich gestern gekriegt? Ein Buff, natürlich. Ja. Wieder so ein Schlauchschal. Ja. Im, jetzt halte ich fest, Palästinensermuster. So, da habe ich kurz überlegt, sag mal, kannst du das Ding tragen oder kannst du das Ding nicht tragen? Und weißt du was? Ich werde das Ding tragen, weil ich irgendwie mittlerweile der Meinung bin, in Zeiten wie diesen sollte man klare Statements machen. Und da ich so fest davon überzeugt bin, dass dieser Krieg da unten aufhören muss und wirklich, was da mit den Palästinensern passiert, echt nicht cool ist, werde ich jetzt diesen Buff im Palästinensermuster tragen.
Du bist doch da auch schon mal Fahrrad gefahren.
Ja.
Oder?
Ja, gerade
also
deswegen.
Zwischen den Welten auch.
Ja, ich bin durch Palästina mit dem Fahrrad gefahren.
Ja.
Durchs Westjordanland und genau aus diesem Grund, weil die Menschen mich dort sehr herzlich, sehr warm empfangen haben und ich immer so ein gutes, positives Gefühl hat, kann ich das nicht ertragen, wenn ich die Menschen da hungern sehe. Ne? Hat alles nichts mit Sympathie für die Hamas zu tun, völlig klar. Es geht nur um die Bevölkerung, um die Zivilbevölkerung und da ganz klar, den Menschen muss geholfen werden.
Dann lass uns nochmal kurz bei den kalten Füßen bleiben.
Ja, genau.
Ich habe noch was Nettes rausgefunden und zwar einen beheizbaren Sattelbezug.
Oh nee.
Ganz neu, von der Firma Prophet und, ja, passt ja jetzt auch schon wieder, 45 Euro, da ist ein kleiner Sack hinten dran, da ist der Akku drin und da ist ein Knopf dran und dann kannst du das über deinen Sattel drüber ziehen und dann kriegst du einen warmen
Po. Ist das ein Gimmick oder ist das... Sieht das ordentlich aus?
Nein, das ist das It-Piece im Winter. Also ist es jetzt wahrscheinlich nicht was fürs Rennradfahren, aber so für die Stadt. Und du hast dann da irgendwie so deine Stadtklitsche, irgendwie so ein Herrenrad oder ein Damenrad.
Ganz ehrlich, ich bin absoluter Fan von Sitzheizung, Heizung in Autos.
Ja, finde ich auch super.
Ich liebe das. Also insofern bist du bei mir eigentlich schon bei der richtigen Adresse.
Soll wohl 1,5 Stunden halten, der Akku? Also kannst du 1,5 Stunden durch die Stadt fahren und immer einen schönen warmen Pöter haben.
Kostet?
45 Euro.
Da sind wir übrigens beim nächsten Thema, ne? Akkus.
Ja.
So. Erhöhst du deine Sichtbarkeit im Winter?
Inwiefern?
Na, Licht, reflektierende Kleidung und sowas.
Naja, bestenfalls hat die Kleidung das ja automatisch mit dran, wenn es die lange Klamotte ist, ja.
Ja gut, nee, aber es gibt ja dann so Extra-Teile. Trägst du so eine Warnweste? Könnte ich mir vorstellen.
Nö, mache ich nicht. Nee, so ist jetzt nicht so mein Style. Nicht so.
Da gibt's ja auch sexy Warnwesten mittlerweile.
Ja, es gibt ja auch nur diese Dreiecke, ne, wo du dann diese Strapse hast als Weste. Also ohne, dass es eine Weste ist, sondern sind nur die Strapse. Ja, nö, ach, da mache ich jetzt nichts extra. Also die Sachen, die ich anhabe, die reflektieren schon so ein bisschen. Und Fahrradlicht ist ja sowieso dran. Ich habe mir letztens vom PDF, vom Pressedienst Fahrrad, diesen so einen kleinen Aufkleber, ein Schutzblech hinten dran gemacht, weil der ganz dolle reflektierend ist.
Ja. Schön. Also ich gucke tatsächlich ein bisschen, dass ich mehr so schrille, also wenn ich so eine Regenjacke habe, die in so einem Quietschgelb ist oder irgendwas, dann trage ich die Sachen eher so im Winter.
Ja, ja.
Und ich habe jetzt festgestellt, jetzt wo es viel schneller dunkel wird und man viel wenig Licht draußen hat, viel weniger Licht, es ist mir auch ein totales Anliegen, immer sichtbar zu sein, also Licht am Fahrrad anzuhaben. Und was mich total nervt, ist, dass diese ganzen Akkuscheinwerfer so schnell alle sind.
Ja, gerade wenn du die auf höchste Stufe laufen lässt, ne? Ja. Oder auf einer höheren Stufe. Ich habe diese relativ neue Sigma Aura 100, ne, die wir diesen Sommer getestet haben oder Anfang des Jahres getestet haben. Und die hält genau eine Flughafenrunde, also 2 Stunden in höchster Ausführung. Und das ist dann natürlich dann ultra hell und schön, aber darf dann auch nicht länger gehen als 2 Stunden.
Nee, aber weißt du, du musst dann im Prinzip musst du immer daran denken, okay, ich muss das Zeug von meinem Rad abmachen, ich muss es irgendwie anstecken, ich darf es nicht vergessen, wieder zurückzumachen. So, jetzt hast du das Problem, wir haben ja Luxusprobleme, ne?
Ja.
Wir haben Luxusprobleme, was machst du denn jetzt, wenn du 3 Räder hast, die du abwechselnd fährst? So, dann musst du immer gucken, dass du das entweder umsteckst oder dass du 3 Sets von irgendwas hast. Es nervt.
Aber es reicht doch ein Set und das machst du dann an jedes Fahrrad dran, wenn du es benutzt.
Nee, mache ich irgendwie nicht.
Nicht?
Nee, ich weiß nicht warum, ich mache das nicht. Ja, doch, teilweise. Aber dann stehen die Räder woanders und dann muss ich da hin und dann habe ich immer Räder, die, ach, alles kompliziert. Auf jeden Fall habe ich jetzt festgestellt, weil in dem Test, den wir gemacht haben, hatten wir auch von Busch-Müller, diese Kanone, diese Lichtkanone,
ja.
Dieses EQXM Speed mit dem Fernlicht. Und das ist mein neuer Favorite, weil das ist einfach so brutal hell. Und gerade wenn du mal durch so einen Park fährst oder irgendeinen Schwachmaten in einem Auto hast, den du mal ein bisschen anblinken musst mit einem Fernlicht, ist es perfekt. Und jetzt, der Akku hält. Ist ja auch so ein Riesenkasten.
Ja, du hast ja einen extra Akku da.
Ja, ist ja ein Riesenkasten. Der hält, der hält. Den kann ich locker irgendwie mal eine Woche dran lassen oder länger. So, nächste Frage. Machst du an deine Räder so andere Reifen? Also, ja, Winterreifen? Winterreifen, ich nenn's mal Winterreifen.
Winterreifen, nee. Also in meinem Stadtfahrrad habe ich einfach diese Conti Four Seasons drauf, dass sie so ein bisschen festeres Gummi haben. Und die sind auch generell gut im Sommer natürlich, weil die Stadt ja von Glasscherben zersetzt ist. Und die halten ziemlich viel aus.
Also du fährst ganz Jahresreifen.
Also bei meinem Stadtfahrrad. Und das Rennrad hat immer die Conti 5000 drauf, also den High-Quality-Rennradreifen. Und da habe ich ja auch keine Probleme, auch wenn es jetzt feucht ist oder so.
Ich löse das ja anders.
Wie denn?
Ich fahre gar kein Rennrad mehr im Winter. Ich fahre nur noch mal auf dem Gravelrad. So,
ja, ergibt doch voll Sinn.
Oder? Ich habe das jetzt wieder am Wochenende gemerkt, wenn du so auf dem Fahrradweg fährst im Umland und der ist so voller Laub, dass du im Prinzip ich bin ja teilweise durch so 5 Zentimeter Laub durchgefahren. Das willst du doch nicht mit dem Rennrad machen.
Nee, willst du nicht. Und generell ist es ja im Wald auch ein kleines bisschen wärmer als jetzt auf der Landstraße. Ja, das ist ja, genau. Ein Vorteil zum Graveln oder zum Mountainbiken im Wald.
Ist deine Fahrradpflege im Winter anders?
Naja, theoretisch müsste man ja einmal öfter machen, aber ich mache da einmal weniger.
Einmal weniger?
Ja, weil du fährst ja 5 Minuten draußen und das Ding ist komplett eingesaut. So, ja. Was willst du machen? Ich bin jetzt nicht der Typ, ich bin ein bisschen nachlässig, gebe ich ganz ehrlich zu, der dann nach jeder Ausfahrt da irgendwie was macht. Ich versuche zumindest die Kette mal abzuwischen, damit die nicht wegrostet. Ja.
Aber sag mal, du hast ja die Räder auch in deiner Wohnung, weil ich finde, das, weißt du, was für mich der Albtraum ist? Ja, dann macht man
die Wohnung so dreckig.
Ja, oh Gott. Du kommst gerade aus dem Wald und dein komplettes Rad ist richtig eingesaut und tropft womöglich noch und dann hängst du das in so einen Ständer in deinen Flur und dann siehst du, wie sich langsam so auf dem Boden immer so plopp. Flop. Und dann hast du da so eine Sandspur.
Ja, da müsste man theoretisch mal irgendwas drunter legen, ne?
Sollte man, aber das macht man natürlich auch nicht.
Nö, auf Kosten des Mieters, ne?
Komm, ich hab noch 2 Winterfragen.
Ja, komm.
Fährst du anders?
Nö. Also ja, wenn jetzt feuchtes Laub auf der Straße liegt, dann fahre ich natürlich um die Kurve wie auf rohen Eiern, ne? Weil ich will da keine große Schräglage in der Lenkbewegung haben. Ja. Ja.
Fährst du andere Strecken?
Nö. Also ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich weiß, okay, es ist ein feuchter Morgen, würde ich wahrscheinlich keine Strecke nehmen, die jetzt konsequent durch Wald und irgendwo lang führt, wo sich lange die Feuchtigkeit hält. Ich würde dann eher irgendwie was Offenes nehmen, wo der Wind drüber bläst, dass es da schneller trocken ist, damit man sich nicht so einsaut.
Okay.
Vielleicht so.
Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Gut, dann zur nächsten. Zum nächsten Themenbereich. Du hast Mark Cavendish beobachtet, wie er seine Karriere beendet hat.
Ich hatte ja das große Glück, bei der Tour war ich auf der letzten Etappe, dem Zeitfahren in Nizza im Pressebereich und habe ihn tatsächlich, weil das ist ja total witzig, beim Zeitfahren startet ja der im Gesamtklassement als Erster, also nee,
der Letzte startet als Erster.
Genau, der Letzte startet als Erster und deswegen war Cavendish ganz weit vorne in dem Zeitfahren. Ich glaube, der 5. oder so, der hat am Ende die Tour ja als Letzter beendet. Ne?
Ist übrigens sehr beliebt gewesen früher, weil die Leute, die Letzter geworden sind bei der Tour de France, wurden bei den ganzen Nachtourkriterien auch immer sehr gerne eingeladen. Und wenn du bei diesen Nachtourkriterien mitgefahren bist, beziehungsweise eingeladen wurdest, da gab es immer ordentlich Cash auf die Hand.
Ja, und warum wurden die Letzten immer eingeladen?
Ja, weil das genauso berühmt war wie der Toursieger. Also früher konnten sich die, ich rede jetzt von vor 80 Jahren. Die haben
den immer so angesagt, ja, und hier kommt der Letzte der Tour de France.
So vor 80 Jahren, da sind die Leute extra langsam gefahren und dann haben sie, glaube ich, irgendwann dann mal diese Zeitlimits eingeführt, damit man sich da nicht bettelt, wer als Letztes durchs Ziel kommt.
Okay, auf jeden Fall war das toll, das mitzuerleben, wie er von seiner Familie empfangen wurde und wie eigentlich die Presse um ihn rum war ihm völlig egal, sondern es ging wirklich in dem Augenblick nur um seine Kinder und um seine Frau. Und es war sehr emotional und war wirklich toll anzuschauen. Und Cavendish hat ja jetzt offiziell seine Karriere komplett beendet, ne?
Ja, also vor einem Monat dachte ich auch noch, der hat so ein paar Zitate und Interviews gegeben. Da dachte ich mir so, okay, das war dann wahrscheinlich nur der Rücktritt von der Tour de France, aber der wird noch eine Saison fahren. Also vor einem Monat dachte ich das noch, ne?
Der hat jetzt in Singapur sein letztes Rennen bestritten, das Kriterium, und gewonnen. Und ich habe so ein Interview gesehen von ihm gerade. Boah, war der im Arsch. Der war so im Arsch. Seit der Tour hat er nicht mehr richtig trainiert. Ich meine, Respekt, ne? Einer der ganz großen Alten, ich meine 39 Jahre alt, ne, geht. Und wir reden hier über 35 Siege bei der Tour. Ich glaube, damit ist er auch Rekordhalter. Ne?
Ich glaube, er ist jetzt gleich gezogen.
Das war sein, mit Eddie Merckx. Das war sein. Nee.
Oder ist er einen drüber?
Ja, er ist einen drüber. Ah, okay. Das war ja auch das große
Ziel.
Schon
wieder alles vergessen hier.
17 Mal beim Giro. Es ist, dieser Typ ist unfassbar. Der ist Weltmeister geworden. Und was ich ja total witzig fand, der hat 2005 hat er seine Karriere angefangen beim Team Sparkasse.
Ja.
Wusstest du das?
Ja.
Und danach ist er zu T-Mobile gewechselt und war da 2 Jahre.
Ja, kurze Zeit, ne?
Wir haben dann einen Post gemacht mit ein paar Bildern von Cavendish, wie ich so diese Situation eingefangen habe im Ziel von dieser Etappe. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut rüberbringen, diese Emotion.
Ja, voll. Also das schönste Bild ist, glaube ich, wo sein einer Sohn mit auf dem Zeitfahrrad drauf sitzt. Das sieht ganz geil aus.
Was machen wir, wenn die ganzen Alten gehen? Ich werd mit diesen jungen Superfahrern nicht warm. Woran liegt es?
Tja.
Sag's mir. Ich finde diese alten, das waren Charaktere irgendwie.
Aber das ist ein generelles Problem des Sports. Guckst du zum Motorsport, guckst du zum Fußball, guckst du zum Basketball. Es gibt nicht ausschließlich keine Charaktere mehr, aber es gibt weniger Charaktere. Weil alles wird auf die Goldwaage gelegt, alle haben Social Media, alle können weggecancelt werden, wenn sie mal irgendwie was Falsches sagen. Deshalb machen alle diese typischen Politiker-Interviews, wo nichts bei rumkommt, wo nichts Besonderes gesagt wird und immer nur Ja und Amen gesagt wird. Also es ist schon ab und zu ziemlich langweilig, da gebe ich dir absolut recht. Und früher wurde nochmal ordentlich auf die Pauke gehauen, dann war das scheißegal, wenn man da ein bisschen Hass abbekommen hat.
Ja, schade.
Ja, ach, ich glaube, da kommen trotzdem auch noch wieder Leute, die ein bisschen Ecken und Kanten haben.
Ja, ich brauche diese Ecken und Kanten. Das macht es.
Ja, das macht es auch so menschlich. Ne? Wenn so. Da alles nur Supermenschen sind, so die total glatt gebügelt sind und ein total geiles Privatleben haben, so pff, das interessiert ja auch keinen.
Damit sind wir bei unserem Lieblingsthema.
Tour de France. Ja, und zwar nächstes Jahr. wir können ja, also ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die Route bekannt gegeben wurde, habt euch die vielleicht auch angeguckt. Und ich finde, es gibt so 3 Sachen, wo man sehr gut die Tour de France mit einem Urlaub verbinden kann. Das ist einmal der Start, der ist oben im Norden Frankreichs an der Grenze zu Belgien. Da sind so die ersten 3 Etappen sehr nah beieinander, alles bei Roubaix. Und ich glaube, das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Dann gibt's noch diese andere Variante in den Pyrenäen. Da gibt's dann auch Etappe 12 bis 14, die man sich sehr gut angucken kann, weil sie relativ nah beieinander sind. Und dann gibt's auch in den Alpen Etappe 16, 17, 18, 19 mit dem gewaltigen Mont Ventoux. Die kann man sich auch ganz gut angucken. Und das ist auch alles, sag ich mal jetzt, für ambitionierte Menschen mit dem Fahrrad erreichbar.
Fahr mal in die Pyrenäen mit Fahrrad, genau. Da bist du wieder am, ich sehe dich schon irgendwie. So, tschüss, ich fahre dann mal los irgendwie. Oschersleben, goodbye, die Pyrenäen kommen. Ja, genau. Also was mich bei der Routenvorstellung von Natur beeindruckt hat, ist die Etappe 13. Das Bergzeitfahren in den Pyrenäen. Das ist nur 13 Kilometer lang und hat einen Schnitt von 7,9% Steigung. Was jetzt nicht ohne ist, aber das Krasseste an der Etappe ist, die hat am Ende 16%.
Ja, das ist schon wieder so ein bisschen ungeil.
Ja, das ist nicht ungeil, das ist ein Horrortrip. Also allein dieses, wie soll sich ein Mensch die Kräfte einteilen für so einen Abschluss mit 16%? Du kannst ja eigentlich gar nicht am Anfang am Limit fahren, wenn du weißt, da kommt nochmal, und die ist gar nicht so klein, die Rampe, ne? Das ist jetzt nicht, das sind jetzt keine 100 Meter, sondern das ist schon ein bisschen länger.
Ja, hochinteressant, ne? Also, ich wüsste auch nicht, wie ich mir das einteilen sollte.
Toll.
Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit einfach sowieso am Limit sein, weil ich jetzt nicht der passionierte Bergfahrer bin. Ich mach's gerne, aber ich kann's nicht gut.
Und du warst ja, du hast ja gerade den Mont Ventoux erwähnt, ne? Ich hatte ja schon mal das große Glück, durfte da hochfahren.
Ja, da würde ich ja auch ganz gerne mal.
Und ganz ehrlich, das ist, nachdem du ja dieses Jahr ganz viele Gipfel der Alpen kennengelernt hast, und auch die ganz großen Gipfel und Fan bist vom Galibier und so weiter. Wenn du dann zum Mont Ventoux kommst, dann hast du plötzlich auch nochmal so eine ganz andere Gänsehaut.
Ja, das glaube ich. Also gibt ja immer dieses schöne Bild, er wird ja mit dem Mond verglichen. Also die Spitze oben, ne? So eine Mondlandschaft. Also von den ganzen Profis, da gibt's halt mehrere Zitate, die sagen, der beste Berg aller Zeiten. Und dann gibt es genauso viele, die sagen, der absolut schlimmste Berg aller Zeiten.
Der fährt sich scheiße. Der fährt sich scheiße. Ja, der fährt sich
Bist du selber schon hochgefahren?
Ja, ich bin den hochgefahren.
Mit was für einem Fahrrad? Das muss man bei dir immer fragen.
Mit dem Rennrad.
Ach so.
Mit dem Rennrad.
Und wer hätte das gedacht? Aber ich dachte, mit dem Brompton.
Ich bin nicht durchgefahren, weil ich natürlich dann wieder Pausen gemacht habe für Fotos. Aber ja, ich bin fast durchgefahren. Es gibt 3 Anstiege. Und den ich gefahren bin, was sehr unangenehm ist, der hat so keine Pausen drin von der Belastung. Ich mag das immer ganz gerne, wenn du einen Berg fährst und der hat zwischendrin mal so ein kleines Stück, ein paar hundert Meter, wo man sich ausruhen kann, wo man mal Luft holen kann. Und der geht irgendwie gnadenlos in einer gar nicht extrem steil, aber einfach nur hoch. Mhm. Aber was mich damals, also was wirklich für mich hängen geblieben ist beim Ventoux, du siehst den gar nicht. Du siehst den erst, wenn du eigentlich ganz nah dran bist, weil da guckt keine Spitze raus irgendwo, weil der so flach oben ist. Mhm. Und dann ist der in einer Gegend, der ist ja ziemlich weit in Süden, ja, ne? Und in der Provence. Und dann bist du da in so einer Landschaft, die total romantisch ist. Irgendwie Lavendelfelder, kleine Bauernhöfe.
Und alles riecht so gut.
Genau, eigentlich total schön. Und das passt überhaupt nicht zu diesem Berg. Und dann musst du auch ewig lange durch den Wald fahren, bis der dann irgendwann kommt. Aber eigentlich ist er wie so ein Geheimversteck. Der ist unsichtbar.
Das ist total krass. Ist dann das krasse Gegenteil zu Alpe d'Huez oder so, ne, wo du unten stehst, nach oben guckst und dann siehst du dann die ganzen Serpentinen da hoch.
Genau, und das geht bei dem halt irgendwie gar nicht. Ja. Also das wäre so mein Tipp für die Tour 25, sind das Bergzeitfahren. Gerade wenn die ganzen Basken dahin kommen, wird das die Hölle.
Positive Hölle.
Positive Hölle wäre ich tot gerne. Und dann Ventoux natürlich, wobei der in der Etappe als erster drankommt. Aber das ist egal, es spielt bei dem Berg keine Rolle. Ein paar Tage in der Provence verbringen, schön chillen, ein bisschen guten Wein trinken und dann mal zwischendurch auf dem Ventoux rauffahren.
Ja, in Frankreich, das habe ich ja wirklich gelernt, weil dieses Jahr das erste Mal in Frankreich, da kannst du ja an jeder Ecke richtig gut essen und trinken. Das ist echt schön.
Aber jetzt habe ich mir auch die Strecke der Frauen angeguckt. Die haben nämlich zum ersten Mal 9 Etappen.
Ja, das ist eine mehr jetzt wieder.
Das wird immer größer und das finde ich auch super. Und die machen, was ich auch total cool finde, die machen eine Diagonale. Einmal muss man sich vorstellen, aus dem Nordwesten in den Südosten, durch Frankreich mehr oder weniger. Cool. Und das ist am Anfang ist es relativ flach und dann machen sie immer mehr Anstiege. Da sind auch ein paar knackige Sachen dabei. Und das wäre auch irgendwie 9 Tage den Frauen hinterherfahren, weißt du so, und begleiten. Ich glaube, da sind auch total schöne Landschaften dabei und so.
Ja, absolut.
Und da ja das bei den Frauen, wie du weißt, noch viel mehr passiert, weil es nicht so kalkulierbar ist wie bei den Männern, ist es ja alles viel spannender, ne, eigentlich.
Ja, das sagen sehr, sehr viele Leute schon seit sehr vielen Jahren.
So.
Ja, es ist einfach die Wahrheit.
Ja.
Tour de France abgeschlossen?
Tour de France abgeschlossen.
Gut. Wirst du hinfahren nächstes Jahr?
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich brauche einen Anlass irgendwie. Ne?
Ich bin ja auch so heiß.
Ich brauche einen Anlass. Und für mich war das ja total blöd durch den Job, den ich da hatte, bin ich überhaupt nicht zum Radfahren gekommen. Und das hat mich total genervt und ich muss irgendwie für mich emotional klar machen, willst du jetzt Spaß haben oder willst du einen Job machen? Obwohl die Jobs ja auch Spaß machen. Aber
also ich versuche auch gerade da meinen Radsportfreundeskreis dazu zu bringen. Also es gibt viele Interessenten, aber ich finde, es ist schwierig, die Tour de France zu erleben, wenn du jetzt keinen Campervan hast und irgendwo auf diesen ganzen vielen Campingplätzen einfach deinen Wagen hinstellst. Aber selbst das muss man vorher organisieren und sich auch reservieren, weil sonst kriegst du ja keinen Platz mehr.
Ja, musst du aber
auch
nicht.
Und ich will ja eigentlich das alles mit dem Fahrrad machen. Ja?
Aber das ist
kompliziert. Man muss sich da voll reindenken. Ich bin da nicht so der Typ für.
Einmal habe ich es gemacht, da haben wir es zu viert in einem Womo gemacht. Ne? Und das ist ganz geil, weil dann hast du mal 2 fahren, 2 können chillen. Ne? Und dann kannst du auch, die Fahrer können auch im Stundenwechsel stündlich sich abwechseln. Und dann kannst du richtig Strecke machen im Womo. Mhm. Und dann hast du halt, wenn du da also zu viert mit Kumpels unterwegs bist, dann ist es halt richtig witzig. Da muss man sich im Prinzip nur noch eine Glotze organisieren, so ein Satellitenreceiver, den man da hat, dann kann man nämlich auch eben die ganze Strecke wahrnehmen und dann hast du ja auch die Möglichkeit, vor oder nach der Etappe da noch zu fahren. Ne? Aber du willst es ja wieder richtig wissen.
Komm, anderes Thema. Ich habe eine Überschrift gelesen.
Eine Überschrift.
Kinder immer schlechter im Radfahren. Ja, pass auf. Die Verkehrswacht hat festgestellt, dass viele Kinder eben schlechter im Radfahren sind. Auf dem Land funktioniert das alles noch ein bisschen besser als in der Stadt. Also die Stadtkinder sind schlechter, was das Körpergefühl angeht. Und grundsätzlich geht es gar nicht nur ums Radfahren, sondern es geht darum, dass Kinder sich zu wenig bewegen. Deshalb können viele schlecht balancieren, klettern oder meinetwegen auch Slalom laufen. Und das 1:1 übersetzt auf dem Fahrrad funktioniert dann eben auch nicht. Also wird das Fahrradfahren schlechter. Was gut ist an der ganzen Entwicklung ist, Dreiräder gibt's weniger, so für ganz kleine Kinder, sondern mehr diese Laufräder. Ja. Deshalb wird Balancieren besser geübt auf diesem Zweirad. Und dann ist wiederum schlecht, dass es danach oft nicht weitergeht. Ja. Das hat dann diese Studie irgendwie ergeben. Und das fand ich doch, also irgendwo logisch, dass die Kinder irgendwie schlechter werden in Bewegung, weil unser ganzer Lebensstil mittlerweile, so wisst ihr ja, aber trotzdem interessant.
Ich meine, die koordinativen Fähigkeiten werden im Kindesalter gelegt. Ich glaube, bis zum Alter von 10 Jahren. Und jetzt gibt's ja mittlerweile, ich meine, wir leben in einer komischen Welt. Jetzt müssen ja die Kinder teilweise schon Helme auf den Spielplatz tragen. So.
Ja.
Und ich habe sogar Menschen kennengelernt, ich habe mal eine erwachsene Frau kennengelernt, die nicht Fahrrad fahren konnte, weil es ihr im Kindesalter verboten wurde, weil die Eltern der Meinung waren, das ist zu gefährlich, Kind. Es gibt sowas.
Ja,
und weißt du, das ist das eine, dass die Kinder sich nicht mehr bewegen, weil sie drin sind. Aber wenn die jetzt überbehütet werden, ne, und eingepackt sind, wahrscheinlich noch Schützer überall dran und dann nicht mal mehr irgendwie auf den Baum klettern dürfen oder mal einen Berg runterfahren dürfen, weil die Eltern irgendwie, boah, in was für einer Welt leben wir? So ist es. So ist es, my friend.
Absolut korrekt. Wie hast du denn Fahrradfahren gelernt damals?
Ich habe mich immer auf die Fresse gepackt.
Und dann irgendwann konntest du es?
Ja, irgendwann konnte ich es. Nein, keine Ahnung. Meine Eltern, weiß ich nicht. Ich wurde aufs Fahrrad gesetzt und los ging's. Ab die Post.
Naturtalent.
Nein, irgendwann, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ja. Ich nehme mal an 10 Minuten, so wie ich meine Fähigkeiten einschätze. Ging das alles ganz schnell.
Ja, bei mir war das so, da hatten wir Besuch und dann meinte so, ach ja, komm hier, Stützräder ab, komm, wir probieren das mit dir. So, und dann habe ich das mit dem Besuch geübt und dann war immer so, ich lasse jetzt los und Martin, umgefallen. Ne? Und dann irgendwann, nachdem ich da irgendwie 2 Tage lang das nicht hinbekommen habe und ständig geflennt habe, weil ich ständig aufs Maul gefallen bin, kam dann mein Vater und meinte so, komm, jetzt mache ich das. So, und dann schiebt er mich so an, ne? Und ich so, Vati, du kannst jetzt loslassen. Hallo? Hab mich so umgedreht. War er schon gar nicht mehr da. So, ne? Guter Move. Oh. Und dann konnte ich's. Dann bin ich nicht mehr ganz so oft hingefallen.
Nee, aber wir haben uns als gerade als junge Kids, also wir haben uns fürchterlich oft hingepackt. Ich weiß nicht, wie oft ich mit irgendwelchen Abschürfungen.
Ja, weil man ja auch die Grenzen ausprobiert hat. So, auch im Regen. Ich fand das atemberaubend geil, dann irgendwelche Serpentinen da, also Serpentinen, die man sich so selber ausgedacht hat auf der Straße, dann irgendwie da so lang zu fahren und dann ist das Fahrrad weggerutscht und dann hat man es doch noch gehalten und es hat voll Spaß gemacht.
Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben uns Obstholzkisten genommen und die haben wir auf alte Kinderwagengestelle geschraubt. und die haben wir uns hinten ans Fahrrad rangebunden. Und dann hat sich einer in diese Obstkiste reingesetzt und der andere ist wie ein Bekloppter auf diesem Fahrrad losgeballert. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie das am Ende immer aussah, ne? Irgendwie, weil die hatten ja keine Lenkung und nichts und die waren ja keine starre Achse, also keine starre Verbindung. War sehr lustig.
Aber auch gefährlich. Ja, früher ist ja auch die Verkehrswacht immer in die Grundschule gekommen und hat dann da so Fahrsicherheitstraining gemacht und dann hast du so eine Plakette bekommen aufs Fahrrad.
Das fand ich aber unsexy.
Ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber irgendwie war das doch ganz nett, keinen Unterricht zu haben, sondern eben ein bisschen Fahrrad zu fahren, so auf dem Schulhof. War doch cool.
Plakette war übrigens auch uncool. Habe ich gleich wieder abgemacht.
Ja, ich habe die mal bekommen und dann weggesteckt und nicht dran gemacht an mein schönes Fahrrad. ja, ich habe schon noch die nächste heiße News für dich und da wirst du sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Pass auf, Studie. Großteil der Autos überholt Radler zu eng.
Ah.
Was sagst du dazu? Das ist auch mal richtig ein Augenöffner.
Nein.
Ja, pass auf. Die Studie ist der Hochschule.
Glaube ich nicht.
Die Studis der Hochschule Kempten in Zusammenarbeit mit dem ADFC haben die eine Studie rausgebracht in 3 Städten im Allgäu. Sind die selber mit Fahrrädern unterwegs gewesen, haben das also getestet. In Memmingen, in Kempten 3000 Kilometer unterwegs gewesen. Über 2000 Überholvorgänge wurden da dokumentiert und ausgewertet. Eigens dafür haben sie einen Sensor entwickelt. So ein blauer Kasten hinten an der Sattelstange dran. Und damit wurde das dann gemessen. Ergebnis, 2/3 der Autofahrer überholen zu eng. Ja, also was wir schon immer wussten.
Ich hätte gedacht 1999.
In manchen Situationen war der Überholabstand bei bis zu 67% kleiner als die vorgeschriebenen 1,5 Meter. Und teilweise war es unter 50 Zentimeter. Musst du dir mal vorstellen, ne? Ja. Ein 30 Zentimeter Lineal, das hat ja so jeder so ungefähr im Kopf. Dann noch ein bisschen dazu und da rauscht dann das Auto vorbei.
Ich hab mal so einen Clip gesehen irgendwo bei YouTube oder so. Da haben sie Busfahrer auf ein Fahrrad gesetzt, was fest stand. Und dann sind die mit Bussen an denen vorbeigefahren. Einfach um denen mal zu zeigen, wie das ist, wenn ein Bus zu nah an einem Radfahrer. Und ich glaube, das war sehr lehrreich nach den Gesichtern, die man da sehen konnte auf den Rädern.
Ja, aber es ist ja auch wirklich so, ne? Und das kann ja auch ein kleiner PKW sein. Und wenn das innerorts ist, ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber außerorts, wo die Autos schneller unterwegs sind, Halleluja. Ja. Da kann man sich auch mal richtig ins Hemd machen, weil das echt gruselig ist. Also es geht zum einen darum, dass man Angst hat. Die Lautstärke ist beängstigend. Man kann sich auch tierisch erschrecken. Ne? Manche Autos sind ja extrem leise und auf einmal siehst du dann im Augenwinkel, was ankommt. Genau. Und dann diese Sogwirkung. Das ist dann natürlich bei einem LKW oder bei einem Bus noch ein bisschen größer als bei einem normalen PKW. Und letztens haben mir auch 2 Kumpels erzählt, die waren unterwegs und wurden so knapp überholt, dass sie quasi hinten an die Heckscheibe so dran fassen konnten. Also absolut bekloppt so, ne? Naja, so. Und dazu muss man auch sagen, so alle haben Familien, alle müssen am nächsten Tag wieder zur Arbeit, ne? Nichts auf der Welt kann so wichtig sein, jemanden irgendwie da ins Grab fahren zu wollen beim Überholvorgang. Nichts kann so wichtig sein, dass man da nicht irgendwie mal eine Sekunde wartet oder ein bisschen besser Abstand hält oder nicht ganz so früh einschert. Es ist zum Kotzen. Aber gut, wir kotzen uns ja generell öfter mal aus hier über diese Sache.
So, jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen.
Und die da wären?
Hast du einen Adventskalender?
Ich habe seit vielen Jahren keinen Adventskalender mehr bekommen und ich finde das sehr, sehr schade. Früher habe ich von meinen Eltern immer einen bekommen, gab es dann nicht mehr. Und ja, jetzt bin ich kalenderlos seit bestimmt 10 Jahren.
Ich muss eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen. Mhm. Ich bekomme jedes Jahr einen Adventskalender von meiner Frau, obwohl ich gar keinen will.
So einen selbstgebastelten oder irgendeinen gekauften mit Schokolade drin?
Irgendeinen gekauften. Irgendwie aber immer ganz niedlich. Das liegt aber daran, dass ich jedes Jahr meiner Frau einen Adventskalender machen muss. Also das ist sozusagen, das ist Pflichtprogramm. Das ist nicht, okay. Ich darf das nicht entscheiden, sondern das ist Gesetz. Ja. So, deswegen setze ich mich immer um diese Jahreszeit mit Adventskalendern auseinander. Ich habe die am Anfang, habe ich da auch noch Teile selber gemacht und so. Und habe da gerade wieder ein bisschen Zeit verbracht zu recherchieren und habe mir mal den Spaß gemacht und habe eingegeben, Fahrrad-Adventskalender.
Oh, jetzt wird's interessant. Also ich hatte mal einen Schnaps-Adventskalender, das war auch ganz lustig. Da waren 12 Schnäpse drin und 12 Engelsfiguren, die dann so ein Gesamtbild ergeben haben. Das war auch sehr toll, aber Fahrrad-Kalender finde ich jetzt noch ein bisschen besser.
Ich dachte eigentlich, da kommt nichts, aber da kommt eine ganze Menge.
Und was ist dann da drin? Ein kleines Ritzel oder eine Pedale?
Das geht los natürlich mit so Adventskalendern, wo auf den Türchen ganz groß und großes Fahrradbild drauf gedruckt ist und dann hast du hinter jeder Tür ein bisschen Schoki.
Ne? So. Langweilig.
Genau, langweilig. Genau so sieht's aus, langweilig. Und deswegen, ich habe mal 4 Sachen habe ich rausgesucht. Sind das 4 oder 5? Ich habe 4 Sachen rausgesucht, die cool sind.
Okay, na komm, hau raus.
Ja. Und womit fange ich an? Ich fange mal an. Ich habe bei Amazon, gut, das ist okay. Das ist jetzt kein Adventskalender, aber ich fand das so niedlich, dass ich dachte, das kann man auch mal irgendwie vielleicht zum Nikolaus schenken oder wenn man den selber zusammenstellt, den Kalender.
Also du benutzt in einem Satz Amazon und niedlich. Da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt.
Das sind Socken. Das sind Socken, wo drauf steht, ich würde lieber Fahrrad fahren. Und das steht nicht an der Seite drauf, sondern das steht unten drauf, auf der Sohle.
Ach, sowas habe ich mit Bier. Da steht dann auf dem einen Fuß, wenn du das lesen kannst, bring mir ein Bier auf der anderen Socke.
Und das denn, ich würde, und ich fand das so niedlich, wenn man so frustriert ist und auf der Couch liegt und dann kann irgendwie, dann kann jeder sehen, ich würde lieber Fahrrad fahren. Vielleicht sollte dazu noch geschrieben werden bei schönem Wetter.
Ja, gut.
Naja, gut. So, komm, Zehner.
Ja, finde ich gut.
Zehner, ja? So, das Zweite, was ich gefunden habe, ist ein Adventskalender von Mia Cartoleria. Das ist so ein kleines Label aus Berlin und die machen viel mit Fahrradmotiven. Die machen viel T-Shirts, da sind auch schöne T-Shirts dabei. Die drucken auch Postkarten und so. Und die haben ein Button-Adventskalender gemacht. Das sind 24 Buttons. Du bist da als Rock'n'Roller, bist du...
Ach so, so ein Anstecker.
Ja, Anstecker, ah, Buttons.
Ja, ja.
24 Buttons mit Fahrradmotiven. Mhm. Das wäre für dich die Möglichkeit...
meine Liebe auch mal auf der Kutte zu tragen.
Genau,
zu zeigen.
Genau. Und als alter Rock'n'Roller müsstest du doch sowieso schon zu Hause eine ganze Pinnwand voller Buttons haben.
Ja, aber von Bands.
Ja, gut.
Noch nicht mit Fahrrädern.
Ja, siehst du, dann wird's ja mal Zeit. Und da habe ich mir auch gedacht, das könnte man ja auch gut die Buttons kombinieren mit anderen, kann man ja noch so ein Stück Schoki ranmachen. So, ne?
Ja.
Oder?
Ja, ja, klar.
So, 27 Euro. 24 Button.
Schon gekauft.
Schon gekauft, okay. Weiter geht's. Und jetzt kommen wir zu deinem Adventskalender.
Oh, kriege ich den auch wirklich?
Es gibt, ja, das weiß ich nicht. Okay. Da müssen wir mal gucken. Es gibt einen Rennrad-Adventskalender. Ein Rennrad-Adventskalender. Und da sind richtig Produkte drin.
Erzähl, was denn?
Naja, da ist Kettenwachs drin, ja. Multitool, Energieriegel, da, Schläuche sind da drin. Also wirklich, wirklich Sachen, die man gebrauchen kann.
Und auch wertige Sachen oder alles so Billo, Billo, Billo?
Naja, das ist so wie bei allen Adventskalendern. Da sind jetzt Produkte drin im Wert von 180 Euro. So, kannst du dir ausrechnen? Ich meine, die, weißt du, ja. Muss ja irgendwie, und die verkaufen den für 119 Euro. So, und jetzt kommt der Clou. Wir haben für alle Paradise-Hörer einen Gutscheincode.
Für?
Für 15 Euro Rabatt.
Bei was?
Na, bei dem Kalender.
Ach so?
Ja.
Okay, wie kommt denn das auf einmal?
Naja, ich war irgendwie so begeistert. Ich habe den spontan entdeckt und hab den angepinkt und meinte, sag mal, der heißt übrigens auch Alex. Und dann waren wir natürlich gleich dicke, ne? Ja. Alex und Alex. Kannst du nicht irgendwie da was machen für unsere Hörer? Und dann hat er gesagt, komm, 15 Euro.
Geil.
Und also für alle Leute, die Lust haben, was zu verschenken oder dem armen Martin Gerz, der hier immer noch mit den Händen in den Taschen sitzt irgendwie und kalt ist, einfach sein vorweihnachtliches Adventsgefühl so ein bisschen zu verstärken. Wir posten bei Insta und in den Shownotes den Gutscheincode für euren Rennrad Adventskalender.
Alex macht wieder Sachen klar. Sehr schön.
Oder?
Cool. Das ist doch geil.
Aber jetzt habe ich noch ein Highlight und da musste ich sofort an dich denken.
Ja?
Sofort. Nummer 4 ist der Adventskalender Bierkastensitz.
Das klingt ja interessant.
Was ist das? Du fragst überhaupt nicht, was das ist.
Was ist denn das?
Du weißt schon, was es ist.
Nee, komm, erzähl.
Ein Bierkastensitz ist eine Platte, die wie so ein Deckel auf den Bierkasten kommt.
Ja.
So, du kriegst also die, das ist eine Holzplatte,
ja,
und den Bierkasten dazu, der ist aber leer. So, und diese Holzplatte, die kannst du branden lassen mit deinem Namen. Da steht dann drauf Martin. Ja. Drauf Martin, okay, ja. Da ist dann so ein Advents, so schnicki-schnacki, ein Fahrradfahrer drauf, ja. Adventskalender, und dann kannst du dir da lauter Bierflaschen reinstecken und dich raufsetzen.
Das ist aber eigentlich wirklich gar nicht schlecht, ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, ich habe keinen Balkon, aber wenn ich einen Balkon hätte, würde da höchstwahrscheinlich ein Bierkasten stehen.
So.
Und der nimmt dann ja aber Platz weg, aber wenn du da so einen Sitz drauf hast, dann ist das gleichzeitig auch eine Sitzgelegenheit.
Ich wusste, dass du dich sofort anfreundest.
Also eine super Idee.
Eine, oder?
Ja. Yeah,
so, 39,90 Euro.
Es klingt wie eine Butterfahrt hier.
Nein, aber das ist
ein super Angebot.
Nein, ey, ihr macht, also schenkt euren Frauen Adventskalender. Ich sage euch, dieser Blick, den ihr zurückbekommt, ist einfach das Wertvollste, was es gibt.
Aber selbstgemacht muss er sein.
Ja, aber du kannst ja auch, guck mal, bei dem Bierkastensitz kannst du die Bierflaschen ja selber zusammenstellen.
Ja, das stimmt. Das ist wie selbst gemacht, wie selbst gebraut.
Genau. Du kannst ja, es gibt auch, ich habe auch was gefunden, es gibt auch Bierflaschenetiketten, die man selber machen kann und so. Also du musst einfach mal ein bisschen Zeit investieren. Ihr findet alle wichtigen Infos, um euch glücklich oder euren Nächsten glücklich zu machen, bei uns in den Shownotes.
Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch einen ganz kleinen Hinweis, und zwar einen ganz tollen Podcast, den ich entdeckt habe. Ende des Sommers ist ein toller Podcast von der Sportschau rausgekommen. Hatte ich damals in der Insta-Werbung, habe ich dann 2 Monate vergessen und gestern wieder dran gedacht und dachte, ah, komm, was war denn das? Hab so nur mal nachgeguckt und habe mir gestern eine Folge angehört und es ist wirklich mega gut. Heißt Changemakers und ist von der Sportschau und das ist eben so, wie es nur die Öffentlich-Rechtlichen hinbekommen, ein halbes Hörspiel. Also es ist richtig eine erlebbare Geschichte, wahnsinnig tolle Stories. Da geht es dann zum Beispiel, also in mehrere Sportgeschichten, Magic Johnson, also einer der besten Basketballer aller Zeiten, in den 80er und 90er Jahren bei den LA Lakers gespielt, im Dream Team dabei gewesen und da geht es um seine HIV-Erkrankung und wie es dann so war, so als erster Superstar oder einer der ersten Superstars eben mit dieser Krankheit leben zu müssen, sein Überleben, sein Kampf gegen das HIV-Virus. Dann geht's auch um den Fußballer Didier Drogba, sein Kampf für Frieden in seiner Heimat Elfenbeinküste. Dann geht's noch um Tennis, Marathon und auch Radsport. Der große Widersacher meines großen Idols, Fausto Coppi, also 2 Folgen drehen sich da um Gino Bartali. Der Italiener gewann ja 2 mal die Tour de France. 38 und 48, also 10 Jahre dazwischen Unterschied, voll krass. 3-mal den Giro, 4-mal Mailand-San Remo, 3-mal die Lombardei-Rundfahrt, also einer der ganz, ganz Großen und hat noch so vieles mehr in seiner großen Karriere gewonnen. Und da gab es natürlich diesen Zweiten Weltkrieg. Eine sehr, sehr schwere Zeit, darum geht es in diesen 2 Podcast-Folgen. Bartali war da nämlich ja außerhalb seiner Karriere quasi unterwegs, es gab keine Rennen, selbstverständlich nicht. Er hat dann immer Trainingsausfahrten gemacht und er war da Teil einer Untergrundbewegung und die haben sich eben gegen die deutschen und italienischen Faschisten gestellt und Gino Bartalis Handlungen. In dieser Zeit haben wohl 800 Juden das Leben gerettet und das ist erst lange, lange nach seinem Tod rausgekommen, weil da Tagebücher gewälzt wurden und da hat er dann so ein paar Sachen niedergeschrieben, das wurde dann alles überprüft, blablablub und in seinen Trainingsausfahrten von Florenz nach Assisi hat er dann einige Sachen geschmuggelt und das hört ihr da in diesem Podcast und das hat so viel Spaß gemacht, das Ding zu hören, voll geil.
Super. Ja. Hört sich wirklich gut an. Und vor allen Dingen, das ist so, Podcast ist für mich auch Winterzeit.
Ja,
auf der Couch chillen irgendwie und einfach sich berieseln lassen und den Tag Tag sein lassen.
Bei mir ist das ja so Einschlafen. Also ich leg mich ins Bett und mach den an und dann verpasse ich die Hälfte und muss ich wieder was.
Ja, das
das nervt dann so ein bisschen, aber trotzdem, wenn ihr Bikers Paradise Podcast kommt ja jeden Freitag raus, da alles durchgehört habt, dann habt ihr unsere Erlaubnis,
einzuschlafen,
den Podcast Changemakers von der Sportschau zu hören.
Genau.
Wirklich eine Empfehlung, sehr, sehr toll. Packen wir euch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr da einfach nur draufklicken und dann seid ihr schon da.
So.
Dit wär ditte, wa?
Dit wär ditte.
Cool. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und da hören uns viel mehr und das ist dann schon Folge 70.
Das ist Folge 70 und Leute, guckt bei Insta, guckt in die Shownotes, wir haben so viel heißes Zeug da rein zu schreiben und werden schreiben und was auch immer. Klingelläuten, Glocke läuten, abonnieren.
Daumen hoch.
Daumen hoch. Streckt
ihr macht das schon.
Streckt die Daumen in den Himmel und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, jeden Freitag, Bikers Paradise.
Tschüss.
Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.